Botschaften steht als Überschrift über der Adventskonferenz. Gerade haben wir schon gehabt, was Advent denn für uns ausmacht. So Adventskranz und Weihnachtsmarkt, Glühwein und Zimt, Weihnachtsgeschenke einkaufen, Plätzchen backen, Kerzen, Weihnachtsbeleuchtungen. Das Letztere in diesem Jahr etwas reduziert, um Energie zu sparen. In Marburg wird nicht einmal das Schloss beleuchtet. Die Adventsbotschaften, mit denen wir uns an diesem Wochenende beschäftigen werden, sind andere. Ich möchte mit Ihnen anhand von Bibeltexten auf Entdeckungsreise gehen. Wir wollen dabei ganz unterschiedliche Aspekte der Adventszeit kennenlernen. Es geht darum, zu den Grundlagen zu gehen, Bibelworte zu hören, die uns nicht nur zur Gestaltung der Adventszeit anregen sollen, sondern vor allem zu einer adventlichen Haltung hinführen. Zu einer Haltung, die nicht nur 4 Wochen anhält und dann wieder vorbei ist, sondern das ganze Leben umfasst. Mit Leben im Advent meine ich eine Grundhaltung von Christen. Und um die Grundhaltung soll es gehen. Zunächst einige Sätze zur Adventszeit. Ist die Adventszeit biblisch? Nein, das ist sie nicht. Jesus hat die Adventszeit nicht gefeiert, die ersten Christen hatten keinen Adventskalender und in der Bibel steht nichts von einem Adventskranz. Der ist erst im 19. Jahrhundert durch Johann Hinrich Wichern in Hamburg im Rauen Haus entstanden. Advent heißt Ankunft. Das haben die meisten schon einmal gehört. Aber dahinter steckt mehr. Das lateinische Wort Adventus, zu Deutsch Ankunft, konnte in der Antike die Thronbesteigung eines Herrschers bezeichnen, seinen ersten offiziellen Besuch nach Antritt der Herrschaft, aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel. Christen verwendeten das Wort sowohl zur Bezeichnung der Ankunft des Christus unter den Menschen, seine Erscheinung im Fleisch, als auch zur Bezeichnung seiner erhofften Wiederkunft am Ende aller Zeiten. Kurz gesagt, Advent heißt Ankunft des Herrschers. Gott kommt als König. Wie aber ist die Adventszeit entstanden? So ganz genau weiß man es nicht. Vermutlich hängt es mit einer altkirchlichen Taufpraxis zusammen. Bezeugt ist ein mehrwöchiges Fasten, das am 11. November begann und auf die Taufen vorbereitete, die am 6. Januar am Erscheinungsfest vollzogen wurden. Später wurde die Zahl der Sonntage auf 4 verkürzt. Unterschiedlich waren auch die inhaltlichen Akzente. In manchen Regionen war es die Erwartung der Menschwerdung Christi, also das weihnachtliche Motiv. Anderswo stand die Buße angesichts der Wiederkunft des Herrn im Vordergrund. Und das führte auch dazu, dass die Adventszeit als Bußzeit gestaltet wurde und bis heute als solche gedacht ist, als Fastenzeit. Die Farbe des Kirchenjahres ist violett, die Farbe der Buße, der Umkehr, der Vorbereitung, so wie die Passionszeit unter Buß- und Bettag. Da muss ich manchmal fast schmunzeln, weil das ist doch ein auffälliger Kontrast zur heutigen Geschenkekauf- und Weihnachtsmarktzeit mit Glühweinstollen und Süßigkeiten. Fasten. Sie können schon sehen, ganz unterschiedliche Akzente werden mit dem Advent verbunden. Wir werden an diesen Tagen 6 Bibeltexte näher ansehen. Keiner dieser Texte wurde für die Adventszeit geschrieben. Eben schon deshalb nicht, weil es ja zur biblischen Zeit keine Adventszeit gab. Aber sind alle adventliche Texte in dem Sinn, sie stehen für eine Grundhaltung in der Bibel. Advent heißt Leben in der Erwartung, Leben in der Vorbereitung. Gott kommt. Alle diese Texte waren oder sind als Predigtexte für die Adventszeit vorgesehen und ich werde mich bei jedem Text bemühen, auch die Brücken zur Adventszeit deutlich zu machen. Bevor wir den ersten Text ansehen, ein kleiner Überblick über solche Grundhaltungen. Man kann die ganz schön anhand von Liedanfängen aus Adventsliedern sehen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Vorhin gesungen, macht hoch die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzens Tür dir offen ist. Oder mit einem neueren Lied, bahnt einem Weg unserm Gott. Hilfreich ist es auch, die Themen der einzelnen Adventssonntage anzusehen. besonders durch Wochensprüche und Wochenlieder bekommen die jeweils ein eigenes Profil. Am ersten Advent ist der Einzug Jesu in Jerusalem das Thema. Der kommende Herr, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Nun kommt der Heiden, heilend auch ein Lied, oder wie soll ich dich empfangen? Erster Advent, Jesus kommt auf die Erde. Der zweite Advent, den wir übermorgen feiern, da geht es um die Wiederkunft Jesu, der kommende Erlöser. Der Wochenspruch, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ein Lied, o Heiland, reißt die Himmel auf. Jesu Einzug in Jerusalem, Jesu Wiederkunft, der dritte Advent, der steht für Wegbereitung. Und die Person, die für Wegbereitung steht, das ist Johannes der Täufer, der Vorläufer des Herrn. Der Wochenspruch aus Jesaja 40, bereite dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ein Lied, mit Ernst, o Menschenkinder, die Nacht ist vorgedrungen. Auch der vierte Advent hat eine Person, nämlich die Maria. Die nahende Freude. Die nahende Freude sind aber nicht die Weihnachtsgeschenke, sondern das ist der kommende Herr, der jetzt ganz nahe ist. Und die Freude, die da ist. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Und Lieder, nun jauchzet all ihr Frommen oder o komm, du Morgenstern. Schon dieser kleine Überblick zeigt, so vielfältig ist Advent. In den Adventsbotschaften hier auf der Adventskonferenz kommen alle Sonntage mal vor. Wir wollen miteinander eine Vielfalt von Aspekten der biblischen Adventsbotschaft entdecken, zu Herzen nehmen und hoffentlich dann mit ins Leben nehmen. Adventliches Leben ist das Ziel. Jetzt aber Psalm 24. Wir fangen mit einem Psalm an. Den werden wir uns näher ansehen. Er stellt für uns auf der Adventskonferenz das Tor zum Advent dar. Psalm 24 ist der klassische Adventspsalm. Wenn in dieser Zeit in einem Gottesdienst ein Psalm gebetet wird, dann sehr wahrscheinlich Psalm 24. Am vergangenen Sonntag, am ersten Advent, war es auch in der ökumenischen Bibellese der Tagestext. Vor allem aber ist es die Grundlage für eines der bekanntesten Adventslieder. Vorhin haben wir es gesungen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein Lied, das richtig nach Advent klingt. Aber weshalb sollen die Türe und Toren geöffnet werden? Die Antwort kommt gleich danach. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Alles klar, Gott kommt, er will als König einziehen. Als ich noch Religionsunterricht gegeben habe, habe ich in der Grundschule immer die Kinder gefragt, was würdet ihr machen, wenn ein König einzieht? Ja, und dann haben wir das miteinander erarbeitet. Der ganze Ort wird festlich geschmückt, die Straßen werden geputzt, überall hängen Fahnen. Und alle, die sich auf den Füßen halten können, sind unterwegs und stehen am Straßenrand Spalier. Und wenn es noch Stadttore gibt, werden die selbstverständlich weit geöffnet. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Psalm 24 ist der biblische Hintergrund. Das macht uns neugierig. Aber wenn wir den Psalm gleich sehen, werden wir überrascht sein. Otto Normalchrist wird fragen, wo kommt denn hier der Advent vor? Da ist nicht vom Adventskranz und nicht von Kerzen die Rede. Der Psalm weitet den Horizont aus. Er denkt nicht nur an einen einzelnen Menschen, er denkt nicht nur an eine Stadt, er denkt universal an die ganze Welt. Wenn Gott kommt, dann sind Erde und Himmel einbezogen. Wenn der lebendige Gott, der Schöpfer und Himmel auf diese Erde kommt, dann ist was los. Aber genug der Einführung. Psalmen sind nicht zum Vorlesen da, das sind Gebete. Und deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt diesen Psalm im Wechsel miteinander beten. Sie sehen ihn vorne. Ich mache immer den ersten Teil und beziehe dann die... Sieht man das? Ja, soll eigentlich eine andere Farbe sein. Sieht man nicht so genau, aber wir kriegen es hin. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Die Erde ist des Herrn, so fängt's an. Ein ganz grundlegendes Bekenntnis. Unsere Erde gehört unserem Gott und nicht den Menschen, die vielfach verantwortungslos damit umgehen, die die Erde ausnutzen und zerstören. Nein, nicht ihnen gehört die Erde, sondern dem Gott, der sie geschaffen hat. Die Erde ist des Herrn, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das bekommt in unseren Tagen einen hochaktuellen Klang. Nicht Putin und Konsorten gehört die Erde, auch wenn sie Gewalt und Zerstörung verbreiten. Nicht dem Coronavirus in seinen immer wieder neuen Mutationen gehört die Macht, auch wenn es den Erdkreis und seine Bewohner in den letzten Jahren in Angst und Schrecken versetzt hat. Unsere Erde gehört immer noch Gott und wird ihm weiterhin gehören. Ein kräftiger Akzent für den ersten Advent, für den Beginn eines neuen Kirchenjahrs. Der Psalm schmeckt nicht nach Zimt und der Weihnachtsmann steht nicht vor der Tür und trotzdem führt er uns mitten ins Adventsgeschehen hinein. Wer in der Bibel nachsieht, findet Überschriften wie etwa Einzug im Heiligtum. Ich möchte zunächst mal Ihnen den Aufbau ein bisschen anschauen. In den ersten beiden Versen ist von Gott als dem Schöpfer und Erhalter des Kosmos die Rede. Die Erde gehört, ist des Herrn. Dann die Verse 3 bis 6, da geht es um Menschen, die fragen, wer darf einziehen, um Menschen, die dann von diesem Gott Segen und Heil empfangen. Und dann ist in den letzten Versen nochmals von Gott die Rede, nämlich von Gott, der kommt, von seinem Einzug in den Jerusalemer Tempel. Der Aufbau ist wie so ein Kreis. Am Anfang und am Ende steht Gott und sein Handeln. Im Eingangsteil als der Schöpfer, der vor Urzeiten die Erde geschaffen hat. Aber dieser Gott ist kein unbeweglicher Gott, der sich nach der Schöpfung zurückgezogen hat. Er ist ein höchst lebendiger Gott. Er kommt. Und das ist der letzte Teil. Advent, Gott kommt. Nicht als ein Gott, der noch nie da war. Nicht als ein Fremder, sondern als der, dem die Erde immer schon gehört, weil er sie geschaffen hat. Dafür steht der letzte Teil mit den Türen und Toren. Es geht um einen Einzug, um das Kommen. Und die Türe und Tore, wir werden es nachher noch näher sehen, das sind die vom Jerusalemer Tempel. Dazwischen im mittleren Teil geht es um Menschen, die von diesem Gott Segen und Heil empfangen, um Menschen, die in Beziehung mit diesem Gott leben, deren Leben das widerspiegelt. Im Psalm 24 geht es um das Königtum Gottes. Das ist im Alten Testament sehr konkret gedacht. Es gibt einen Ort, von dem aus Gott seine Königsherrschaft ausübt. Das ist der Tempel in Jerusalem. Das ist der Berg des Herrn. Das ist seine heilige Stätte. Und die Türe und Toren sind die Tempeltore. Und dann geht es auch um Menschen, die auf diesen Tempelberg steigen und Zugang zum Heiligtum suchen. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, wird gefragt. Der Tempel in Jerusalem war, wie gesagt, nicht nur irgendein Gebäude. Es war der Ort, den Gott erwählt hatte, um unter seinem Volk gegenwärtig zu sein. Gott hatte seinem Volk gesagt, ich will unter euch wohnen. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist der Ort, an dem er seine Wohnung nehmen will, selbstverständlich das Zentrum der Welt. Der Tempelberg in Jerusalem, der Zion. Natürlich war allen klar, dass Gott sich nicht in ein Haus hineinzwingen lässt. Es war umgekehrt. Der Gott, der alles erfüllt, der Gott, den Himmel und Erde nicht fassen können, der Gott sagt zu seinem Volk, ich will da sein, für euch erreichbar und ansprechbar sein. Dafür steht das Heiligtum. Dafür steht der Tempel. Der Tempel als Ort der Begegnung mit Gott, das Zentrum seiner Herrschaft über die Welt. Dort ist seine Herrlichkeit sichtbar erfahrbar. Wenn wir Gott begegnen wollen, wird niemand von uns an den Tempel denken. Aber auch heute gibt es Orte, an denen Gott für uns da sein und sich finden lassen will. Und das ist eine Linie, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Im Neuen Testament sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Anders gesagt, was im Alten Testament der Tempel war, Ort der Gegenwart Gottes, das ist im Neuen Testament die Gemeinde, die sich im Namen Jesu versammelt. Dort ist er gegenwärtig. Anders gesagt, Gott ist überall, aber es gibt Orte, die er in besonderer Weise mit der Verheißung seiner Gegenwart verbindet. Im Alten Testament der Tempel, im Neuen Testament die Gemeinde. Dort, wo Gottes Wort gehört wird, im Abendmahl, im Segen, ich begleite dich, im Gottesdienst, wo überall Menschen sich um Gottes Wort versammeln, da könnt ihr mich finden. Deshalb sagt nicht, wo ist denn Gott zu finden, ich sähe nicht. Geht an diese Orte voller Erwartung, wartet darauf, dass er sich finden lässt, dass er euch begegnet, für euch da ist. Die Erde ist des Herrn. Gott kommt auf die Erde, er will für uns da sein. Nicht irgendwie und allgemein, sondern ganz konkret. Deshalb der Tempel. Deshalb Jesus. Da kommt Gott zu uns. Da will er für uns da sein. Zunächst aber muss klargestellt werden, wenn Gott kommt, wenn wir ihn empfangen, wenn wir Tor und Tür für ihn aufmachen, dann ist lange vorher schon etwas geschehen. Gott kommt nicht an einen Ort, der für ihn fremd und unbekannt ist. Er kommt dorthin, wo er schon längst war. Vor Urzeiten hat er die Erde geschaffen. Sie gehört ihm. Er kommt in sein Eigentum. Nicht nur die Erde gehört ihm. Alles, was auf der Erde lebt, alle Menschen, du und ich, wir gehören ihm. Ihm verdanken wir unser Leben. Bevor wir über Advent, bevor wir über das Kommen Gottes in die Erde, in diese Welt reden, muss klargestellt werden, Gott ist der Schöpfer. In Bildern der damaligen Zeit ausgedrückt, Gott selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. So die ersten beiden Verse nach der neuen Genfer Übersetzung. Schöpfung bedeutet im Chaos Ordnung schaffen, Lebensräume abgrenzen. Schöpfung heißt, Gott errichtet diese Erde als ein Lebenshaus, als ein Ort, an dem Vögel und Fische, Pflanzen und Landtiere leben können, als Lebenshaus für uns Menschen. Dieses Lebenshaus ist fortwährend bedroht. Das Chaos will hereinbrechen. Die Erde ist deshalb darauf angewiesen, dass sie von Gott erhalten wird. Diese Bedrohung der Erde als Lebenshaus und Lebensraum, das ist kein veraltetes Weltbild. In unseren Tagen ist es manchmal bedrohliche Realität. Wird die Erde auch für künftige Generationen bewohnbar sein, fragen wir uns heute voller Sorge. Gott ist es, der die Erde geschaffen hat, der sie erhält. Da ist es geradezu ein Bekenntnis. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das Bekenntnis zu dem, der bis heute die Erde in seiner Hand hat. Er hat sie geschaffen, er erhält sie. Das ist die Vorgeschichte vom Advent. In meinem Leben, auf der Erde, Gott kommt nicht auf fremdes Terrain. Wenn er in mein Leben kommt, bin ich kein unbeschriebenes Blatt. Auch in meinem Leben stand Gott am Anfang. Er hat mich geschaffen. Ich gehöre ihm. Er ist als Schöpfer und Erhalter der rechtmäßige Besitzer dieser Erde. Advent, Gott kommt in sein Eigentum. Was dann im zweiten Teil kommt, klingt auf den ersten Blick auch wieder seltsam. Da wird gefragt, wer zu Gott auf den Tempelberg kommen und das Heiligtum den Tempel betreten darf. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Kriterien werden genannt. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Ganz schön schwierig. Wer von uns kann schon sagen, ich bin's, mach den Weg für mich frei, ich passe dazu. Wer ehrlich vor Gott und vor sich ist, wird sagen müssen, naja, bei falschen Eiden kann ich vielleicht noch dabei sein, aber unschuldige Hände und ein reines Herz, das ist doch recht anspruchsvoll. Unschuldige Hände stehen für das Verhalten, für die äußere Tat. Das reine Herz steht für das Innere, für die Gesinnung. Das Herz ist das zentrale Organ des Menschen, sowohl für das Verhältnis zu Gott, als auch für das Handeln in Wort und Tat. Das steht hier in der Mitte, das reine Herz. Und dann kommen noch zwei Konkretionen, Betrügereien und falsche Schwüre. Man kann ja an das zweite Gebot denken. Es geht darum, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Ganz schön schwierig, diese Einlassbedingungen. Wir sind ja oft schnell dabei zu sagen, Gott kommt zu uns, jeder darf zu Gott kommen, so wie er ist. Das ist auch die Botschaft der Bibel, da will ich nichts davon wegnehmen. Hier kommt eine notwendige Ergänzung dazu. Wer darf zu Gott? Wer so lebt, wie es der Gemeinschaft mit Gott entspricht? Gott hat die Erde geschaffen, er hat eine heilvolle Ordnung in dieser Welt errichtet. Mit seinem Volk hat er einen Bund geschlossen. Er hat das Zusammenleben der Menschen und das Leben vor ihm geordnet. Dafür steht er. In der Bibel wird dafür das Wort Gerechtigkeit, Bundestreue verwendet. Gott bleibt der Gemeinschaft treu, die er gestiftet hat. Und zu uns Menschen sagt er, lebt auch ihr so, wie es der Gemeinschaft mit mir entspricht. Dann bleibt ihr in meiner Nähe. Dann passt ihr zu mir. Dann könnt ihr zu mir kommen. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Ich stelle mir das in Jerusalem damals so vor. Da kommen Pilger zum Tempeltor. Bei der Einlasskontrolle werden keine Impfnachweise verlangt. Aber wer hinein will, wird von einem Türhüter oder Priester gefragt, wer darf zu Gott kommen? Und dann müssen die Pilger zeigen, dass sie die richtige Antwort kennen. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der wird Segen von Gott empfangen. Vielleicht so eine Art Katechismus, der klar macht, auf das Verhalten und die Einstellung Gott gegenüber kommt es an. So eine Art Bekenntnis, so wie wir im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis sprechen und uns so zu Gott bekennen. Dabei wird deutlich, es geht nicht nur um Inhalte, die man kennen muss. Zu Gott gehören, das schließt mein Herz, mein Inneres, mein Denken, meine Absichten mit ein. Genauso mein Verhalten, mein Handeln. Alles das gehört dazu, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Wir haben ja fast so etwas wie die Grundform und eine Kurzform der 10 Gebote. Und ein Leben, das dem entspricht, steht unter Gottes Segen. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Wer gerecht lebt, lebt im Segensraum Gottes. Und das heißt, er weiß sich angewiesen auf den Segen von Gott. Deshalb sucht er ja Gottes Nähe. Heute gibt es manchmal Menschen, ich weiß nicht, ob Sie auch solche kennen, die sagen, na, ich brauche Gottesdienste nicht mehr. Ich habe im Glauben schon alles, was ich brauche. Der Beter ist ganz anders. Der braucht Gottes Nähe. Er sagt, ich brauche das, ich will zu dir, Gott, kommen, ich bin hilfsbedürftig. Deshalb suche ich deine Nähe. Deshalb suche ich deinen Segen. Er ist sich dieser Situation bewusst, gerade weil er Gottes Willen in seinem Leben ernst nimmt. Es geht also hier nicht darum, dass die, die sich bemühen, dafür von Gott belohnt werden. Das wäre das altbekannte Leistungsprinzip. Manche kennen es unter dem Begriff Werkgerechtigkeit. Das ist hier nicht gemeint. Es geht vielmehr darum, im Raum des Segens zu bleiben, in Gottes Nähe zu bleiben, um seine Gaben, um sein Heil zu empfangen. Als Menschen, die wissen, ich bin darauf angewiesen. In einer neueren Übersetzung, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Die Frage, wer darf vor Gott treten, wer darf in sein Haus kommen, ist eine adventliche Frage. Es geht um Vorbereitung. Vorbereitung für Gott. Und genau dafür steht die Adventszeit. Zeit, die Begegnung mit ihm vorzubereiten. So wie eine Stadt sich für das Kommen des Königs bereit macht. Nehmt das konkret für euch mit. Als Frage an alle, wie könnte die Vorbereitung für mich aussehen? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die so eine Vorbereitung brauchen? Was damals möglicherweise ein Pilgerweg war, könnte für uns ein inneres Pilgern sein, ein adventlicher Weg der Vorbereitung für die Begegnung mit Gott. Dazu eine Anregung, die über Psalm 24 hinausgeht und die Psalmen insgesamt als Gebetsweg sieht. Die meisten hier werden Psalmen einzeln beten. Psalm 23, heute Psalm 24 und einige andere Psalmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist aber kein Zufall, dass die Psalmen in der Reihenfolge, wie wir sie finden, zusammengestellt sind. Und wenn man bei der Auslegung die Abfolge der Psalmen und die Beziehungen der Psalmen untereinander betrachtet, dann ergeben sich neue zusätzliche Beobachtungen und ein vertiefter Sinn. Das ist eine ganz spannende Entdeckung der Psalmenauslegung in den letzten Jahren. Die Zusammenstellung und Verkettung der Psalmen kann einen Gebetsweg abbilden. Eine Gruppe bilden zum Beispiel die Psalmen 15 bis 24. Psalm 15 und 24 sind ganz ähnlich. Die Frage, wer darf als Gast weilen in deinem Zelt im Psalm 15? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ganz ähnlich wie dann Psalm 24, wer darf hinaufgehen auf den Berg des Herrn? Und dann nochmals eine Wehrfrage am Ende von Psalm 24, wer ist dieser der König der Herrlichkeit? Wenn wir Psalm 15 bis 24 verbinden, dann steht Psalm 19 im Mittelpunkt. Das Lob auf den Schöpfer, auf seine Schöpfung, auf seine Wegweisung, seine Tora. Ich möchte es gar nicht so viele Psalme nehmen. Psalm 22 bis 24 bilden einen Gebetspilgerweg. Eigentlich ist es der Gebetsweg des Königs aus dem Haus David. Der dann betet im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und in Psalm 22 schon, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele werden wissen, wer das gebetet hat. Jesus am Kreuz. Der Gebetsweg des Königs, der Gebetsweg Jesu. Es kann zum Gebetsweg von allen denen werden, die Jesus nachfolgen und adventlich leben. Besonders eindrücklich sind die Verbindungen von Psalm 23 und Psalm 24. Auch da kein Zufall, dass die nacheinander kommen. Psalm 23 endet mit dem Ausblick, und ich will bleiben im Hause des Herrn. Und dann im Psalm 24 die Frage, wer darf in das Herrnhaus kommen? Wer hat Zugangsberechtigung bei ihm? Wenn wir die Psalmen zusammennehmen, dann können wir sagen, wer von Psalm 23 herkommt, wer von sich selber sagt, ich will bei Gott und in seinem Haus bleiben mein Leben lang, ich will ganz zu ihm gehören, der hat die Zutrittsberechtigung. Der darf dabei sein und dazugehören. Der passt zu Gott. Vorbereitung, Advent kann dann heißen, ich nehme Psalm 23 vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich mache die Worte zu meinen Worten. Ich mache das Versprechen zu meinem Versprechen. Bei dir, Gott, will ich bleiben. Ich will so ein Mensch sein, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Ich will mein Leben von dir reinmachen lassen. Befreie du mich von allem Schmutz. Ich will ein Mensch sein, der zu dir, Gott, passt, der deine Nähe sucht, einer, der so lebt, dass du, Gott, Freude daran hast. Der Weg von Psalm 23 zu Psalm 24. Zuerst bete ich, in deinem Haus will ich bleiben, dann mache ich mich auf den Weg zu Gott und gehe dorthin, wo er sich finden lässt. Zu Hause bete ich Psalm 23, dann gehe ich in Gottesdienst und bete Psalm 24. Am Sonntagsgottesdienst der Gemeinde oder im Gottesdienst im Alltag meines Lebens. Nehmt das nicht zuerst als Gesetz und Vorschrift. Nehmt das nicht nur als Worte, die euch eure Fehler und Schuld vor Augen halten. Ich sehe darin vor allem ein gemeinsames Bekenntnis, ein Leitbild. So wollen wir leben. Solche Menschen wollen wir sein. Menschen, deren Leben zeigt, ich gehöre zu Gott. Auch wenn du keine große Leuchte bist, dein Leben kann ein kleines Licht sein, das in der Dunkelheit dieser Welt Gottes Licht bringt. Nicht zuerst eine Forderung oder Überforderung, sondern Gottes Zusage, sein Segen. Advent, das sind Menschen, die bereiten sich für Gottes Kommen vor, Menschen, die andere auf diesem Weg mitnehmen. Adventliche Gemeinde. Jetzt fehlt noch der letzte Teil. Macht hoch die Tür, da kommt noch mal was Besonderes. Die Stelle, aus der das Adventslied herausgewachsen ist. Und wörtlich heißt es da, ich habe es hier unten drauf, nee, das muss ich extra noch mal geben. Wörtlich heißt es da, erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr uralten Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Mir gefällt das. Da werden die Tore und Pforten des Tempels wie Personen angesprochen. Sie sollen sich öffnen für den großen König. Hallo Tor, du musst dich ganz schön breit machen, dass Platz ist. Am besten du vergrößerst deine Öffnung, damit der König auch hineinpasst. Reckt euch hoch. Du Pforte, wenn du es nicht hinkriegst, dich aus den Angeln zu heben und dich weit zu machen, dann hast du die Chance deines Türdaseins verpasst. Ein schönes und starkes Bild. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Oder ganz schlicht, Platz da, Gott kommt. Für uns im Advent, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Der, der die Erde geschaffen hat und erhält, das ist der Gott König. Auf ihr Tore, auf Erde, die Gott gegründet hat, werdet von seiner Herrlichkeit voll. Der König der Ehre, das ist der König, der mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Glanz die Erde erfüllt. Jesus, dies Licht, füllt dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setzt die Herzen in Brand. So ein neueres Lied. Dieser Ruf an die Tore und Türen wird zum Weckruf an alle. Aufgemacht, da kommt einer, der Einlass haben will. Im Psalm haben wir einen Dialog. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Antwort, es ist der Herr, ein Starker und ein Held, der Herr ein Kriegsheld. Gott kommt als König und Kriegsheld, siegreich in der Schlacht. Das passt so gar nicht zu Adventskranz mit Tannengrün und Kerzen. Gott als Kriegsheld, der Herr Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen. Für uns friedensbewegte und friedensverwöhnte Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts ist das schon heftige Kost. Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, hier Begeisterung für Militärisches zu wecken. Wer in einer Situation der Bedrängnis lebt, kann das ganz anders sehen. Und die Situation in der Ukraine hat uns vor Augen geführt, dass es, Gott sei es geklagt, hier auf der Erde leider nicht ohne Rüstung und Waffen geht, wenn nicht der Schwächere schutzlos dem Aggressor ausgeliefert sein soll. Gott wird hier als der gefeiert, der seinem Volk den Sieg gibt. Der Herr Zebaoth, der Gott der Heerscharen, der im Kampf siegt und als Sieger einzieht. Dazu zwei Anmerkungen, die beim Verständnis helfen sollen. Schon im Alten Testament finden wir nicht nur Aussagen über Gott als Kriegsheld, sondern an anderer Stelle auch über den verheißenen König als Friedefürst. Denken Sie nur an den Text, der auch im Advent vorkommt, Sacharja 9, Vers 9 bis 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und von einem Strom und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wir finden hier im Alten Testament einen Weg der zunehmenden Erkenntnis und Offenbarung Gottes. Gott ist nicht nur der, der seinem Volk im Krieg Sieg verschafft. Der von ihm verheißene König und Messias ist der, der auf der ganzen Erde Frieden schaffen und Waffen abschaffen wird. Der Friedefürst, eine große und bis in unsere Tage lebendige Hoffnung. Das andere, die andere Seite der Herrschaft Gottes, um Gerechtigkeit und Recht durchzusetzen, muss allen Kräften und Mächten Einhalt geboten werden, die sich der guten Herrschaft Gottes widersetzen. Ohne diese Wehrhaftigkeit hätte Gott bei der Schöpfung nicht die Mächte des Chaos besiegt. Zu Gottes guter Herrschaft gehört der Sieg über alle Mächte der Finsternis und des Bösen. Das ist hier im Psalm zunächst ganz irdisch gedacht. Es ist aber die Grundlage für die große Hoffnung, dass Jesus am Ende den Sieg davonträgt und sein Sieg, sein Friedensreich aufrichtet. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Das ist die große Hoffnung des Advent. Nur noch ein letzter Teil. Gott kommt, der große Adventsruf des Psalms. Gott tritt aus der Verborgenheit heraus. Er kommt in die Mitte seines Volkes. Er kommt in die Mitte der Welt. Gott kommt. Das muss gefeiert werden. Das ist beides. Jubel und große Freude und zugleich Sehnsucht und Hoffnung. Gott, komm doch endlich. Lass dich sehen. Komm in diese dunkle Welt mit ihrem Kriegselend und ihrem Corona-Elend. Wir klagen es dir. Wir klagen dir die Not der Menschen, die davon betroffen sind. Wir klagen dir das Leid in dieser Welt. Wir klagen dir das Leid bei uns. Die Einschränkungen und Folgen der Gemeindearbeit. Herr, komm und mach ein Ende. Komm in dieses satte Land. Komm in unsere Stadt, in unser Leben, in unsere Gemeinde. Komm. Macht hoch die Tür. Das Lied, das Jubeln Gottes besingt, wird zum grandiosen Vorblick. Psalm 24 hat einen weiten Horizont. Wir können heute mehr sehen, als die Israeliten damals beim Einzug in den Tempel gesehen und geahnt haben. Die Psalmworte weisen nach vorne. Sie sind geradezu prophetisch veranlagt. Das sind Linien angelegt. Die Linien, die in der Urzeit bei der Schöpfung beginnen, die über die Gegenwart in die Endzeit gehen. Gott war schon längst da. Damals bei der Schöpfung. Er kommt jetzt, er zieht ein. Damals der Einzug in den Tempel. Dann das Kommen in Jesus auf diese Erde. Gott, der zu uns Menschen kommt, der bei seinem Volk wohnen will, inmitten der Menschen wohnen will, der die Erde nicht sich selbst überlässt. In Jesus kommt er in sein Eigentum. Er kommt, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Er kommt zu dir, wo du ihm dein Herz öffnest und ihn einlässt. Und er wird wiederkommen, er wird sein Friedensreich aufrichten. Gott kommt, im ganzen Psalm ist Bewegung drin. Gott kommt, bereite dich vor, du Welt als Ganze und jeder Einzelne persönlich. Die Theologen reden vom dreifachen Kommen des Herrn. Und das finden wir alles in diesem Psalm. Das dreifache Kommen, das Kommen Jesu auf die Erde, die Wiederkunft am Ende der Zeiten und dazwischen der Einzug in die Herzen der Glaubenden. Das Kommen auf die Erde, ich habe es gesagt, Thema des ersten Advents. Das Kommen am Ende der Zeiten, Thema des zweiten Advents. Und wenn wir Advent feiern, dann stehen wir dazwischen. Zwischen dem Kommen in Niedrigkeit damals und dem Kommen in Herrlichkeit, auf das wir hoffen. In der Zeit dazwischen ist jeder persönlich gefragt, dem kommenden König den Weg zu bereiten. Und damit sind wir am Ende wieder beim Lied »Macht hoch die Tür«. Die Tore und Türen einer Stadt, die den König empfängt, werden zum Bild für die Tür meines Herzens. Die letzte Strophe ist ein Gebet. Damit will ich schließen und nachher werden wir die Strophe natürlich auch noch miteinander singen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auf uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.